comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
Greatest comeback in Super Bowl history.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard. Ausnahmsweise mal an diesem Donnerstag, den ich aber natürlich trotzdem nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Daniel.
Freut mich.
Schön, dass du Zeit gefunden hast. Happy Father's Day, Happy Himmelfahrt an euch allen. Wir wollen heute am Feiertag ein Thema besprechen. Wir haben nämlich die Free Agency hinter uns, wir haben den Draft hinter uns. Jetzt geht die NFL Offseason eigentlich ja so richtig los. Wir müssen uns immer noch ein bisschen gedulden, aber wir haben uns gedacht, das ist der perfekte Anlass, um mal über die neuen Head Coaches in der NFL zu sprechen. 7 an der Zahl gibt es.
Genau.
Unter anderem bei den Jaguars, bei den Jets, bei den Texans und so weiter. Und die wollen wir mal ein bisschen beleuchten, euch ein bisschen vorstellen, wie ihr es aus diesem Format gewohnt seid. Geht es jetzt nicht darum, lässt er die 3-4 oder die 4-3 Defense spielen, sondern es bewegt sich auch so ein bisschen auf der menschlichen Seite. Also wenn ihr jetzt eine Taktikanalyse par excellence erfahren wollte, dann müsst ihr diese Folge bitte überspringen.
Ganz genau.
Aber du möchtest viel über Sportliche sprechen.
Ja, ich finde, also du bist ja noch viel tiefer da drin, wie viele Kinder haben die Headcoaches, ja. Wie oft waren sie verheiratet,
ja.
Wie viele Instagram-Follower haben Sie?
Richtig.
Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen mal die Rollen, die Sie eingenommen haben. Ich glaube, wir wollen, was wir heute schaffen wollen, diese 7 Headcoaches ein bisschen besser kennenzulernen. Auf einer sportlichen Ebene, aber eben auch auf einer persönlichen Ebene. Und wenn man dann startet im September mit der Preseason, dass man schon mal weiß, dass jeder von euch am Ende weiß, wer steht da eigentlich an der Seitenlinie.
Heute ist Feiertag, deswegen gilt der Spruch, kein Bier vor 4 nicht. Prost, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank an dieser Stelle an König Pilsener. Heute ist auch Vatertag, das ist erlaubt. Lass uns doch mal einsteigen, Daniel. Aus Gründen würde ich gerne mit dem neuen Headcoach der Jacksonville Jaguars anfangen. Ist bekanntlich Urban Meyer, wahrscheinlich der neue Cheftrainer, der so am meisten Publicity bekommen hat bei seiner Vorstellung. Ist 56, stammt aus Ohio, in Toledo geboren, witzigerweise im selben Krankenhaus wie Jim Harbaugh.
Das hast du mir schon gesagt, genau.
Ja, der Head Coach der University of Michigan, der war allerdings 6 Monate früher dran. Seine Mutter ist geflüchtet aus der DDR 1949, hat 3 Kinder, hat früher selbst Football gespielt, allerdings als DB. Aber, und da werden ihn alle von euch kennen, die größte Aufmerksamkeit hat er mit seiner Arbeit am College geleistet. Unter anderem College-Meister mit Ohio und mit den Florida Gators. Gilt als einer der besten College-Coaches in diesem Jahrtausend, hat allerdings noch nie in der NFL gecoacht.
Genau, unfassbaren Rekord da. Ich glaube, hat 187 zu 32 gemacht, also wirklich sensationell gut im College. Und ja, ich glaube, das ist die ganz, ganz große spannende Frage, die jeder sich stellt. Kann er in der NFL performen? Er hat jetzt ein Team, was, also meines Erachtens, ich glaube, du hast eine andere Meinung, noch nicht da ist, dass es jetzt direkt Winning Record und für die Playoffs mitspielt.
Super cool.
Sondern sich entwickeln muss mit Lawrence, ein Quarterback, der unglaublich gut ist. Urban Meyer gilt aber eigentlich gar nicht. Natürlich, im College müssen Talente entwickelt werden, das steht außer Frage. Aber dessen großes Steckenpferd ist aus meiner Sicht so ein bisschen das menschliche Einschätzen können seiner Coaches. Also der schafft es eben unglaublich, Coaches zu entwickeln, richtigen Leute zu finden für den Job. Und das hat er gerade in Ohio jetzt am Ende gezeigt, wo ein Team hingestellt worden ist, er ist rausgegangen und die sind genauso weiter performt. Und ich glaube, das ist seine große Stärke. Das ist ein Menschenkenner, der weiß, mit wem er wie arbeiten kann. Und der selbst nimmt sich, glaube ich, dann sehr, sehr stark zurück. Also für mich eher spannender, wen bringt er eigentlich mit und wen stellt er eigentlich auf, damit die Jaguars sich entwickeln können, damit das Personal, was sie da haben, besser wird. Das ist für mich eigentlich die entscheidende Frage.
Es gab bislang in der Geschichte des College Football nur 2 Menschen, die es geschafft haben, in 2 unterschiedlichen Teams die Meisterschaft zu holen. Nick Saban ist der eine und Urban Meyer ist der andere. mitbringen, weil du es sagst, tut er unter anderem Tim Tebow.
Ich finde erstmal nochmal Nick Saban, weil du es gerade gesagt hast, der andere große College-Coach der NFL völlig versagt hat und zurück ins College gegangen ist, auch ein Schritt, den man eigentlich ganz, ganz selten hat. Ich glaube, Carolyn Seahawks hat es auch beim ersten Mal nicht so richtig hingekriegt und im zweiten Mal in der NFL dann bei den Seahawks performt. Schon ein spannender Schritt.
Bei Jets war vorher, ne?
Genau, ein spannender Schritt, der einfach nicht allen College-Coaches gelingt. meines Erachtens nach ist die NFL dem College näher gekommen. Es sind sehr viel mehr Spielarten da, die auch im College da sind. Von daher, glaube ich, ist es einfacher als vor 10 Jahren, wo die NFL-Offense gerade völlig anders war, viel komplexer war, viel schwieriger war als im College. Von daher kann das jetzt deutlich besser gelingen, als es damals geklappt hat.
Was er gerne macht, ich finde, das darf man ihm auch nicht vorwerfen, ist Menschen auch zu holen, Spieler zu holen, die er kennt. Also er hat jetzt im Draft einen Tight End geholt, mit dem er, glaube ich, früher auch mal trainiert hat, genau, wo es zumindest irgendeine Verbindung gibt. Und er hat einen zweiten Tight End geholt, der eigentlich mal Quarterback war früher in der NFL, nämlich Tim Tebow. Und den hat er auch trainiert.
Baseball, Minor League Star.
In Florida. Was sagst du dazu? Also ich kann es irgendwie nicht so richtig glauben, dass Tim Tebow tatsächlich zurückkommt nach vielen Jahren Pause und dann als Tight End. Also es ist irgendwie absurd, oder?
Naja, also ich glaube, was 2012, also er hat fast 10 Jahre lang nicht mehr gespielt, war da bei den Jets, am Ende bei den Jets gespielt, bei den Patriots nochmal versucht. Ihm wurde damals geraten, vielleicht Tight End zu werden. Es hat jetzt 10 Jahre gedauert, bis er diesen Rat angenommen hat.
Zwischendurch noch Baseball gespielt.
Genau, war kurz vor der Major League, also gar nicht so weit weg, hat in New York in der Minor League gespielt, ordentlich, aber dann am Ende nicht den Schritt gemacht, auch weil er zu alt war. Jetzt ist er für die NFL scheinbar noch nicht zu alt. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es da nicht wirklich um spielerische Klasse geht, sondern eher um eine PR-Geschichte, noch was mitzunehmen, aufzufallen, vielleicht da in irgendeiner Form auch jemand Altes, den man kannte, mit reinzunehmen. Und es ist natürlich, also Colin Kaepernick gegenüber wirklich, wirklich bitter, der einfach auf einem ganz anderen Leistungsniveau war, ist nicht wieder in die Liga geschafft. Und Tim Tebow, der ja, hat einen ganz guten Playoff-Run mit den Broncos damals, aber auch da wurde seine Leistung schon sehr angezweifelt. Ist natürlich ein guter Läufer gewesen, also auf den Beinen relativ fix gewesen und kann bestimmt in irgendeiner Form mitspielen, kennt die Liga, aber der wird jetzt nicht der Leistungsträger sein, der den Jaguars in irgendeiner Form...
Wahrscheinlich ist das auch nochmal so ein Freundschaftsdienst, ne? Tim, ich stell dich nochmal ins Schaufenster, mach was draus, Junge.
Ja, nimm doch mal irgendwie 1 Million mit.
Was an Urban Meyer auch noch bemerkenswert ist, neben dem Fakt, dass er noch nie in der NFL gecoacht hat, er ist auch tatsächlich im Laufe seiner College-Karriere schon ein paar Mal zurückgetreten, aus gesundheitlichen Gründen. Bleibt zu hoffen, dass diese Zeit jetzt vorbei ist und er das nicht wieder tut. Interessant finde ich den Blick auf seinen Coaching-Staff. Da haben wir als Offensive Coordinator Daryl Bevel, der war zuletzt Interim Head Coach der Lions und arbeitet aber seit 2006 schon als Offensive Coordinator in der NFL, hat unter anderem mit Brett Favre zusammengearbeitet, mit Russell Wilson, mit Matthew Stafford, also schon mit großen Katzen. Und der DC ist Joe Cullen, auch schon seit 2010 in der Liga, und statistisch waren dessen D-Lines immer in den Top 10. Also ja, das wirkt zumindest recht kompetent.
Ich glaube, am Ende bei den Ravens der wirklich Defensive Coordinator schon ordentlich. Ich glaube, das ist wirklich, wie gesagt, die Stärke von Urban Meyers. Der kennt die Leute, der kriegt auch Coaching-Staff hin, die mit ihm zusammen arbeiten möchten. Der überlässt sehr viel denen. Also der hat, glaube ich, kein Problem damit, Kompetenzen abzugeben. Also wir haben ja einige Headcoaches, die es dann noch nicht sich getraut haben, die Play-Calls abzugeben, sondern die immer mitmachen mussten. Und ich meine, bei den Jets als letztes, da kommen wir eh nochmal drauf, ganz, ganz spannend. Adam Gase war so jemand, der wenig, wenig Verantwortung abgeben könnte. Ich glaube, da ist Urban Meyers total anders. Und das macht es eben wirklich spannend, zu sehen, wer unter sich entwickelt und wie es dann weitergeht. Ehrlicherweise, ich hätte in Jacksonville gerne einen jungen Coach gesehen, der ein Fable dafür hat, Quarterbacks zu entwickeln. Also ich glaube, dass wir, wenn wir Lawrence da haben, wenn wir sehen, wie der sich entwickelt, hätte ich es lieber gesehen, zum Beispiel Kansas City Chiefs Offensive Coordinator Eric Bieniemy. Der wäre jemand gewesen, den ich mir sehr, sehr gut hätte vorstellen
können. Naja, aber der Bevel, wie auch immer, der ehemalige Head Coach der Lions, der lange als OC gearbeitet hat, der hat ja, wie gesagt, mit Favre und Wilson und so weiter schon mal so ähnliche Talente,
Kaliber
betreut.
Definitiv. Genau, aber am Ende bei den Lions in den letzten 2 Jahren jetzt auch nicht wirklich erfolgreich. Also kein junger Koordinator mehr, jemand, der schon sehr viel Erfahrung hat, kann funktionieren, kann helfen. Wirklich spannend, wo die sich hinentwickeln, wie sich die Jaguars auch aktuell selbst sehen. Und dann haben sie natürlich einfach einen Versuch genommen mit jemand, der Erfahrung hat, der vielleicht nicht im typischen Trainerkarussell jetzt drin gewesen ist. Muss auf der anderen Seite auch sagen, Meyer hat super, super lange gewartet und hatte mehrere Jobs bei sich auf dem Schreibtisch, hat immer Nein gesagt und hat jetzt mit dem Generational Talent Lawrence dann gesagt, okay, machen wir. Das finde ich schon ganz spannend.
Spontane Idee, bevor wir gleich zu den Jets kommen, jetzt einzuschätzen, wird der neue Cheftrainer zum Beispiel bei den Jaguars mehr Erfolg haben als der letzte, ist einfach, weil es war nur ein Sieg, deswegen würde ich es gerne ein bisschen anders formulieren. Meinst du, Urban Meyer wird mehr als eine Saison Trainer der Jaguars sein? Also wird er so Erfolg haben, dass die Jaguars jetzt erstmal so auf Sicht ihren Cheftrainer gefunden haben? Die Frage stelle ich bei allen Cheftrainern am Ende. Kannst du dich schon mal was vorbereiten? Also
ich hab viel über Grades gelesen und ich glaube, da sind sich, also bei ihm sind sich wirklich alle sehr unentschlossen zu sagen, was ist es. Ich hätte dem so ein C gegeben, ehrlicherweise, weil es kein mutiger Pick ist. Es ist ein Risiko. Ich glaube, er wird mehr als eine Saison da spielen. Ich glaube aber nicht mehr als zwei. Weil er dann am Ende dann nicht den Erfolg haben wird. Er wird es entwickeln, er wird es weiterbringen und im Idealfall hat er in seinem Staff den neuen Headcoach schon mit drin, der sich da entwickelt und dann für ihn weiter übernimmt. Das wäre so die Ideallösung, die ich da sehe. Er wird aber nicht länger als 2 Jahre meines Erachtens noch Headcoach bleiben.
Gut, wir kommen zu den Jets. Wie sprichst du den, ich finde das eh seinen Namen immer ein bisschen schwierig, wie sprichst du den Nachnamen aus?
Robert Saleh.
Saleh? Ja. Ich habe auch schon mal Salah gehört, deswegen...
Das
hat mich immer ein bisschen verwundert.
Das ist ein Fußballspieler beim Liverpool.
Ja, das ist bei Liverpool, meinst du? Ja. Ja, okay. Robert Saleh, wir sind bei den Jets. 42, stammt aus Michigan, ist vor den Toren Detroits geboren, war auch bei den Lions dementsprechend im Gespräch, hat dann aber den Zuschlag der Jets bekommen, hat libanesische Wurzeln. Die Familie damals ist vor dem Bürgerkrieg im Libanon geflohen, praktiziert den Islam und ist der erste muslimische Headcoach in der Geschichte der NFL. Ich möchte dir natürlich nicht vorenthalten, dass er 4 Söhne und 2 Töchter hat, 6 Kinder. Das ist eine ganze Menge.
Da in der NFL, aber fast ein Durchschnitt.
Da ziehe ich meinen imaginären Hut vor. Und auch er hat früher selbst Football gespielt als Tight End. Ist dann aber schon mit 23, hat er dann schon die Trainerlaufbahn eingeschlagen. Damals war er Defensive Assistant Michigan State.
Es ist ja wirklich im Blickpunkt gewesen. Es war klar im Laufe der letzten Saison schon, dass er in irgendeiner Form die Chance haben wird, Headcoach zu werden. 49ers mit seiner Defense in den Super Bowl geführt.
Ich habe geplütschert, ich muss kurz sauber machen nebenbei. Erzähl aber
alles
weiter.
Alles gut. Ja. Finde ich schön.
Raschel, raschel.
Willst auch nichts verschenken von dem Bier.
Natürlich nicht.
Ist am Ende wirklich Super Bowl geführt. Hat letztes Jahr trotz all der Verletzungen, die 49ers haben, immer noch eine Top-5-Defense auf den Rasen gestellt. Also der ist eben wirklich, wirklich stark. Hat bisher aber nur defensiv gearbeitet. Also auch das ist ja wieder ganz spannend zu sehen. Ein Headcoach, was hat der so für ein Spleen, eine Spezialität? Robert Saleh ist auf jeden Fall ein Defensive-Experte. Und ich meine, nach Adam Gase, dem Quarterback-Flüsterer, der mit seinem Quarterback nicht so richtig klarkam, da jetzt jemanden zu haben, der wirklich starke Defense arbeitet, der eine ganze Einheit wirklich weiterentwickelt hat bei den 49ers, der Talent erkannt hat, natürlich auch super große Potenzial hatte, ist das jemand, glaube ich, wo alle überzeugt sind. Also gibt wenig Online-Seiten, gibt wenig Beatreader, die sagen, das ist die falsche Entscheidung. Okay. Alle sagen, super, klasse. Wirkt sympathisch. Ich glaube, nach einem Jahr oder anderthalb, 2 Jahren Adam Gase ist jeder in New York happy, jemanden zu haben, der irgendwie sympathisch rüberkommt, der Pressekonferenzen machen kann, ohne irgendwelche Psychoblicke zu haben. Also ich glaube, das ist also erstmal persönlich vom Menschlichen her überzeugt er total. Und dann hat er eben wirklich, wirklich guten Coaching-Staff mitgebracht. Also das ist, glaube ich, das, was da wirklich spannend ist.
Auf den blicken wir gleich. Kyle Shanahan, den Head Coach der 49ers, kennt er tatsächlich, Robert Saleh, schon seit über 20 Jahren. Und ein großer Mentor von ihm ist Pete Carroll. Er hat auch bei den Seahawks unter Carroll gearbeitet, haben auch zusammen den Super Bowl damals geholt. Also der ist schon Super Bowl Champion quasi. Das sind natürlich, so gerade ein Pete Carroll ist, glaube ich, einer, von dem du dir sehr viel abgucken kannst, oder?
Aber auch das ja ein Menschenfänger und ein super sympathischer Art und Weise. Also da bleibt er immer hängen in den letzten 2 Jahren, wie der mit DK Metcalf im Kennenlernen direkt das Shirt sich vom Leib gerissen hat und einfach weiß, wie er wirkt, was er machen kann, wie er Leute mitnimmt. Und ich glaube, da haben wir zwei und vielleicht mit Kyle Shanahan 3 Leute, die eine sehr ähnliche Art und Weise haben. Sehr charismatisch, sehr mitnehmend. Du willst unter dem spielen, du hast Lust unter dem zu spielen, du willst für ihn gewinnen. Und ich glaube, das ist eben das, was New York auch braucht. Also die hätten, glaube ich, eine sehr kühle, unterkühlte Chemie, haben sehr viele Stars, die gesagt haben, okay, unter Gase möchte ich nicht und hier sehe ich nicht die Zukunft. Und am Ende bauen die da jetzt was auf. Sie schaffen es, glaube ich, dann da eine andere Lockerroom-Atmosphäre hinzukriegen. Und dafür ist Robert Saleh genauso wie Carroll bei den Seahawks einfach bekannt.
Sein Offensive Coordinator bringt er mit von den 49ers, Mike LeFleur, der Bruder von Matt LeFleur, dem Headcoach der Packers. Und von Matt LeFleur war Robert Saleh auch tatsächlich der Trauzeuge. bei dessen Hochzeit damals. Also der ist irgendwie sehr verwurzelt in dieser Coaching-Szene der NFL, ne?
Er ist ja so typische Familienbanden, die, die dann da überall sind und er ist irgendwie Teil dessen. Finde ich aber auch alles super sympathisch, angenehm, hat sich da entwickelt, hat, du hast es ja selbst gesagt, schon mehr als 10 Jahre Erfahrung in unterschiedlichsten Funktionen und hat jetzt eben die Chance, sich da zu entwickeln. Und ich glaube, das ist wirklich ein Langzeitprojekt und das ist etwas, was die Jets, also Patrick, der auch öfter immer hier war, der ist ganz angetan und freut sich. Hm. Jetzt haben wir gestern erfahren, dass es noch ein London Game mit den Jets gibt. Von daher wirklich, wirklich spannend.
Gegen die Falcons, ne?
Genau, zwei
neue Headcoaches. Ja, da sind wir schon beim DC, weil den DC, den neuen der Jets, den hat Robert Saleh bei den Falcons losgeeist. Jeff Ulbrich war da seit 2015 Linebacker-Coach und Defensive-Coordinator für ausgesprochen gute Defense. Standen die Falcons jetzt in jüngerer Vergangenheit allerdings nicht, finde ich.
Ne, die waren ja so ein bisschen so ein Hop-on-Top-Team. Also die konnten Spiele mit unglaublichen Aufholjagd und dann auch starker Defense noch gewinnen. Die konnten gleichzeitig Spiele auch versagen. Also die Konstanz fehlte denen einfach vollkommen. Und das ist etwas, was man dann gucken muss, wie es dann weitergeht. Aber wenn du so einen Headcoach hast, der unglaubliche Defense-Erfahrung hat, ich glaube, dann wird er da auch mit reingehen und supporten und vielleicht jemanden, wo er ein Talent, wo ein Potenzial sieht, dem vielleicht noch irgendwas fehlt, den weiterentwickeln. Also da mache ich mir einfach aus Robert Salehs Erfahrungsschatz keine Sorgen, dass deren Defense sich nicht weiterentwickelt und stärker werden kann. Spannend wird die Offense sein. Wenn du einen Headcoach hast, der so defense-orientiert ist, dann wird er sich sehr, sehr auf LaFleur verlassen müssen und gucken müssen, dass der sich entwickelt. Die kennen sich aber auch bei den 49ers. Die kennen sich länger persönlich. Ich glaube, das ist wirklich eine spannende Konstellation. Wenn ich mir etwas wünschen würde, dann würde ich mir die Jets gerne in irgendeiner Art von Doku-Format in der nächsten Saison sehen, weil ich glaube, das ist wirklich spannend zu sehen, wie man so ein Franchise wirklich verändert und neu ansetzt.
Welches Wort viel zu selten benutzt wird, finde ich, in der heutigen Zeit, ist das Wort Soufflöse, ne? Ja. Und Souffleur, ne? Ja. Souffleur. Soufflöse, also da wird dem Saleh schon einiges Einfluss haben. Wir sind hier ja im Boulevard, Daniel, deswegen möchte ich, dass du hier auch mit einem weiteren paar Quick Facts rausgehst. Zum einen gilt Robert Saleh als guter Schachspieler. Das ist ja wichtig, Rasenschach, ne? Schach. Mhm. Und es gab tatsächlich rund um 9/11 eine Geschichte mit den Salehs. Der Bruder von Robert, David, war nämlich zu der Zeit, als das erste Flugzeug in den Nordturm reingedüst ist, im Südturm, im 61. Stock. Also der hat das leibhaftig miterlebt, konnte sich aber retten. Also die haben auch so eine World Trade Center 9/11-Vergangenheit.
Ich glaube, am Ende hat das sein Bruder jetzt nicht nachhaltig in irgendeiner Form beeindruckt, aber klar ist natürlich, dass wenn du die Connection zu New York einfach da ist. Also vielleicht ist gerade deshalb auch die Jets eine spannende Thematik, weil Jets, die emotionale Verbindung zu New York dann auf jeden Fall da ist. Ich war damals auch in den USA, als 9/11 passiert ist, und wir hatten an der Schule nur auch ein Koordinator, der sich um die Schüler gekümmert hat, der auch, einen Bruder hatte oder einen Vater, der im World Trade Center gearbeitet hat, auch rausgekommen ist. Ja. Aber so diese persönliche Bindung dazu ist natürlich da. Ich glaube, die Stadt ist immer noch nah dran an den ganzen Themen. Von daher können solche Verbindungen gar nicht so schlecht sein. Also, weil New York braucht Football-Erfolg und weder die Giants noch die Jets haben jetzt in der nahen Vergangenheit dann wirklich überzeugt. Und ich glaube, die Stadt ist sehr interessiert daran, da irgendwie mitfiebern zu können. Von daher, glaube ich, kann Robert Saleh dann wirklich spannender Faktor sein.
Um die Jets abzuschließen, wie lange bleibt Robert Saleh Headcoach der Jets, deiner Meinung nach?
Plus 4 Jahre. Also mehr als 4 Jahre, okay, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das wirklich der Typ ist, dem sie was aufbauen wollen und dem sie auch vertrauen. Die Verbindung zum GM ist gut. Mhm. Ich glaube, der Typ ist einfach jemand, der sich da sehr, sehr, sehr gut entwickeln kann. Und es ist dann eben die große Metropole. Am Ende sind die Jets ein riesiges Potenzialteam, was unglaublich spannend sein könnte. Und wo will er denn noch hinwechseln? Also,
gut, wir gehen weiter zu den Detroit Lions. Da ist Dan Campbell neuer Cheftrainer, der ist 45, stammt aus Texas, wurde früher am College, dafür mag ich ihn jetzt schon sehr, Dantelica genannt, weil er nämlich Fan von Metallica ist. Er hat, bevor er zu den Lions kam, auch den Spitznamen MCDC genossen, wegen Motor City Dan Campbell, MCDC, du verstehst. Also es gibt schon witzige Spitznamen von
Dan Campbell. Aber sehr in der Rock- und oder
Hard-Rock-Szene
unterwegs.
Aber er, für dieses Image hat er ja auch viel getan. Er hat übrigens auch früher als Tight End in der NFL gespielt, wurde von den Giants gedraftet, aber war vor allem eigentlich mehr ein guter Blocker als ein guter Passempfänger. Er hat ja für sein Image viel getan, weil es gab ja auch da diese Eröffnungspressekonferenz, wo er wirklich mit sehr viel Pathos irgendwie versucht hat zu motivieren und wir brechen Kniescheiben und so weiter. Also ich glaube, dieses harte Image, das ist da, darüber wird er gern kommen, oder? So harte Arbeit passt ja auch gut nach Detroit.
Genau, harter Kerl in irgendeiner Form, definitiv. Ich glaube, diese Pressekonferenz hat manche Leute sehr motiviert, andere Leute sehr abgeschreckt, auch in der Fanschaft. Aber ich glaube, der will auch, also am Ende sind die Lions ja, und das Team muss man sich einfach angucken, Matt Patricia, der hervorragende fachliche Arbeit bei den Patriots gemacht hat, es nicht geschafft hat, menschlich ein Team hinter sich zu bringen mit den Lions, immer als so ein bisschen Menschenfeind gesehen worden ist, der versucht hat, Teufel komm raus, immer hart zu sein und da einen Ethos reinzubringen, den die Patriots haben, was ein Belichick mit seiner Erfahrung, mit seiner Entwicklung kann, was ein Matt Patricia nicht hingekriegt hat. Und ich glaube, ein ganz großes Thema, was die GMs dann auch gesagt haben, geh da rein und nimm die Menschen wieder mit, sorg dafür, dass Leute gerne bei den Lions spielen wollen. Und ich glaube, genau das versucht er da in seiner Art und Weise, auch sehr, sehr speziell, aber am Ende ist es, glaube ich, ein Typ insgesamt, wo Spieler gerne spielen. Also ich glaube, der ist sehr angesehen bei den Spielern und die haben Lust, mit ihm zusammen zu spielen und das wäre für die Lions, glaube ich, das Beste, was denen passieren kann.
Und er hat vor allem Stallgeruch. Er hat selbst für die Lions gespielt, früher als Tight End, war auch Teil des Teams. Allerdings ist er die gesamte Saison verletzt ausgefallen, als die Lions das Kunststück vollbracht haben, in der Saison 2008 alle 16 Saisonspiele zu verlieren.
Ja.
Er stand mit den Giants im Super Bowl, hat allerdings damals relativ deutlich gegen die Ravens verloren und war Teil des New Orleans Teams in der Saison 2019, die den Super Bowl geholt haben. Allerdings war er auch da verletzt und hat keinen Ring bekommen.
Ja,
meistens bekommen ja die Verletzten auch einen Ring, aber er hat keinen Ring bekommen.
Ja, das, ich glaube, Motivation ist, glaube ich, einfach anerkannt überall. Und ich hätte ihn jetzt ein bisschen verglichen mit Mike Vrabel bei den Titans. Ich glaube, den Typ soll er nehmen, soll einfach mitgehen. Ist vielleicht nicht der mit dem größten taktischen Erfahrungsschatz. Es ist eher jemand, ein Anführer, der mitreißt, der mitnimmt, der die Spieler kennt, den sie akzeptieren, weil er weiß, was im Lockerroom passiert, wie es sich anfühlt, auf dem Feld zu sein. Ich glaube, das ist die Funktion, die er da einnehmen soll. Das ist die Idee, die Lions-Verantwortlichen in ihm haben. Und spannend zu sehen, ob das am Ende funktioniert.
Er war in der Saison 2015 mal Interims-Headcoach bei den Dolphins, hat da immerhin 5 Siege bei 7 Niederlagen eingefahren. Kommt jetzt als Tight End Coach der Saints und hat tatsächlich auch nie als Koordinator gearbeitet. Also steigt jetzt vom Tight End Coach zum Head Coach auf. Also es ist auch schon eine mutige Entscheidung.
Ja, also ist definitiv eine mutige Entscheidung. Ich glaube, das, was spannend ist, ist, wie er mit seinem Staff arbeitet. Also ist bekannt dafür, dass er Minority Coaches eine Chance gibt, also da sehr offen, sehr, sehr veränderungsgewünscht und ist dabei, sozusagen Veränderungen rauszuholen. Was ich eben extrem spannend finde, ist sein Offensive Coordinator, Head Coach der Chargers gewesen, Anthony Lynn. Mhm. Der hat natürlich eigentlich viel mehr Erfahrung, ist ein bisschen wie bei den Giants, wenn so ein Head Coach zurückkommt und dann eine Reihe wieder zurückgeht und vor sich jemanden hat. Spannend zu sehen, was da passiert.
Du meinst den Klapp, Hans? Ja. Jason Garrett, genau.
Klapphans.
Naja, wenn man es jetzt böse will, kann man sagen, naja, wenn das mit Dan Campbell nicht klappt, haben wir Anthony Lynn als OC, dann wird der halt neuer Head Coach, so ein bisschen Absicherung. Weil der DC ist ja auch sehr unerfahren, den hat er auch von den Saints mitgebracht, war da vorher Trainer der Defensive Backs,
ja.
Aaron Glenn, hat auch jetzt noch keinerlei große Erfahrung als Koordinator.
Genau, spannend zu sehen, was sich da entwickelt, aber auch da, wie sehen wir gerade die Lions, sind so ein bisschen im Quarterback-Rennen noch unklar, glaube ich, hoffen ein bisschen auf den nächsten Draft. Ich glaube nicht, dass die eine riesig erfolgreiche Saison spielen werden.
Mit Jared Goff nicht? Meinst du nicht?
Ich glaube, am Ende hat er zu wenig Support in dem Team. Ist auch nicht der jetzt ein Team von alleine reißt. Also ich glaube, das wäre eher ein Downgrade zu Matt Stafford. Und so sehen es die Rams-Fans hoffentlich ja auch. Und da wird es ganz spannend sein, einfach zu sehen, wie die sich entwickeln. Aber für mich auch ein Rebuild, wenn man so das Gefühl hat, wie lange brauchen die? Wahrscheinlich 3-4 Jahre werden die brauchen, um nach ganz oben zu kommen.
Sie brauchen doch schon 30 Jahre, gefühlt. Die Lions.
Ja, noch aber 3-4 Jahre mehr. Da sind 3 Jahre ja nicht mehr so viel. Also Lions-Fans sind es ja gewohnt in irgendeiner Form.
Außerdem spielt da zukünftig auch Amon-Ra St. Brown. Der wird da, glaube ich, auch Spielanteile tatsächlich bekommen. Dann können wir wenigstens ein bisschen mit den Lions mitfiebern. Letzte Frage zu den Lions, Daniel. 6-Jahres-Vertrag. Ein 6-Jahres-Vertrag hat Dan Campbell bekommen. Das ist ja schon mal ein Pfund. Wie viele Jahre gibst du ihm als Head Coach der Lions?
Minimum 3. Also ich glaube, dass sie am Ende sehr darauf überzeugt sind, das weiterzuentwickeln. Wie gesagt, du hast es genau richtig gesagt. Anthony Lynn wäre immer die bereitstehende Ersatz. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da Aufgaben so verteilt werden, dass der Head Coach gar nicht die vollen Aufgaben übernimmt. Dass in der Offense wirklich 100%ig Lynn, ja, und das hat er ja auch bei den Chargers gezeigt, in den letzten Jahren, dass er da wirklich was kann. Und also gucken wir mal. Ich glaube, dass das Duo aber lange da bleiben wird. Glenn, gucken wir mal, wie weit die Defense performt. Aber das Team wird das länger führen, also 3 Jahre, denke ich schon.
Ich nehme ein bisschen eingeschnappt zur Kenntnis, dass du bis jetzt dem neuen Jaguars-Headcoach die geringste Zeit zutraust. Vielleicht ändert sich das aber noch. Wir kommen zu den Eagles und Nick Sirianni. Mhm. Der wird im Juli erst 40, ist noch relativ jung, stammt aus dem Bundesstaat New York, ist in der Nähe von Buffalo geboren und aufgewachsen, war da ja früher Bills-Fan. Auch für dich hier die Info, dass er 3 Kinder hat und aus einer wirklich footballverrückten Familie stammt, weil sein Vater war lange, ich glaube, Highschool-Coach. Und 2 seiner Brüder arbeiten ebenfalls als Football-Coaches. Er selbst war früher Receiver und kommt jetzt als Offensive Coordinator der Colts zu den Eagles. Ihm wird vor allem zugute gehalten, unter anderem die gute Entwicklung von dem Rookie-Running-Back Jonathan Taylor. Mit diesen Vorschusslorbeeren kommt er zu den Eagles. Wie schätzt du ihn denn ein?
Auch wieder eine spannende Situation, die Eagles, Doug Peterson, deren Super Bowl-Helden gefeuert letzte Saison. Jetzt in irgendeiner Form hat man das Gefühl, das müsste ein Rebuild sein. Aber auf der einen Seite hat man einen Quarterback mit Carson Wentz, der mal zeigen konnte, dass er was drauf hat, aber so richtig noch nicht. Ich glaube, sie wollen ihm jemanden geben, mit dem er erfolgreich sein kann. Eine Offense, die in irgendeiner Form ähnlich ist. Also Colts sind ja wieder Frank Reich und da eine harte, lange Verbindung zu den Eagles in irgendeiner Form.
Also den kennt er sogar schon aus Chargers-Zeiten. Also das ist so, was so Pete Carroll, der Mentor für Robert Saleva, ist so Frank Reich, der Mentor quasi für Nick Sirianni.
Genau, also da gibt es eine starke Verbindung. Ich fand, um ein bisschen im Boulevard zu bleiben, diese erste Pressekonferenz, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, fand ich sensationell. Also wie naiv der versucht hat, sich da darzustellen, ist schon schwierig. Also den Satz, den ich da im Kopf behalten habe, ist, we need to be smart, that means to know what to do. Ja, das klingt jetzt erstmal relativ einfach.
Das ist schon nicht so, hat er einen rausgehauen.
Ja, ich glaube.
Ist mit Nachdenken, zum Nachdenken der Satz.
Genau, ja. Ich glaube, was er sagen wollte, ist, dass er eben das Gefühl hat, dass gerade Carson Wentz eher überfordert worden ist von ganz vielen Arten und Weisen, wie er spielen soll, dass der eher einfach Klarheit machen soll. Er ist danach dann darauf eingegangen, dass es trotzdem für die Gegner schwer sein soll, das zu lesen, aber es soll einfach selbst machen zu sein. Ja. Wenn das seine Philosophie ist, dann wundere ich mich, dass in der NFL so selten so gedacht wird, weil das klingt eigentlich relativ logisch.
Simpel auch.
Und genau, also wenn das dann ein Erfolgsgeheimnis ist und das funktioniert, dann werden sehr viele Headcoaches von ihm lernen. Aber genau, also ich glaube, am Ende möchte der eben jung und innovativ wirken. Ich glaube, er hat es zumindest vor der Presse noch nicht drauf, so zu wirken und so rüberzukommen. Spannend zu sehen, wie der vor so einem Lockerroom mit über 50 Leuten steht und genau sowas rüberbringt und mitträgt. Ich glaube, der ist, also meines Erachtens nach ist er noch nicht reif genug, um in die Rolle zu gehen. Das ist wieder ein Risiko. Die Eagles sind aber auch an einem Punkt, wo sie, ich weiß es nicht, auf der einen Seite glaube ich, dass sie gerne nochmal zeigen wollen, dass Carson Wentz was kann. Der wird natürlich mit der Zeit, wenn sie ihn haben wollen, jetzt wirklich teuer und ist nicht mehr jemand, wo ein Team drum umbaut.
Jalen Hurts meinst du?
Jalen Hurts, vollkommen richtig. Ja. Wo man gucken muss, wie der sich entwickelt. Aber ich glaube, die brauchen 3 Jahre. Also es sind ja viele Veterans weg, wo ich sage, hey, das macht keinen Sinn.
Spannend finde ich auch, wenn man mal auf seinen Coaching-Staff schaut. Also wie gesagt, Nick Sirianni wird erst 40 demnächst, hat noch nie selbst Plays gecallt. Sein Offensive Coordinator ist erst 36, Shane Steichen, oder wie man auch immer ihn Steichen geschrieben, ja. War zuvor Offensive Coordinator der Chargers, hat Justin Herbert halt von 0 auf 100 irgendwie entwickelt und sein Defensive Coordinator Jonathan Gannon ist auch erst 38. Also du hast einen Headcoach, der ist Stand jetzt 39, einen OC, der ist 36 und ein DC ist 38 und der war vorher, den bringt er auch mit von den Colts, auch da wieder Cornerback-Coach. Das ist schon sehr jung, das, also dieser Trend, junge Coaches und so, den kennen wir oder beobachten wir schon ein bisschen länger in der NFL, aber das sind wirklich mal drei junge Spunde, wenn man so will, zumindest wenn man sich so die Headcoaches sonst anguckt oder die Koordinatoren, das ist schon mutig, finde ich.
Also auf der einen Seite mutig, auf der anderen Seite vielleicht auch hilflos. Also ich glaube, das können wir nach ein, zwei Jahren dann sagen. Wie gesagt, ich glaube, es ist ein Tick zu jung. Ich finde es spannend, dass er einen Cornerback-Coach mitgenommen hat. Ich glaube, die Cornerbacks, Safeties werden immer wichtiger in einer passintensiven Liga. Von daher macht das Sinn, dass wir jetzt nicht mehr die typischerweise irgende DC, die Line-Coaches haben, die am Ende Defensive Coordinator werden, sondern eher die, die für Safeties und Cornerbacks zuständig sind. Das verstehe ich alles. Ich glaube insgesamt, dass die Eagles, und das hat ja auch der Rauswurf von Peterson, der irgendwie nicht Not tat und wo man das Gefühl hat, kam zu früh, habe ich das Gefühl, dass die einfach nicht kein gutes Gefühl haben, jetzt nicht die Top-Talente gehabt haben und das ein bisschen eine Notlösung ist. Von daher, jetzt kommt ja gleich deine Frage, wie lange traue ich es ihm zu?
Ja.
Ich glaube, da sind wir maximal bei anderthalb Jahren. Also ich glaube,
Ich höre so raus, du bist skeptisch, was die Eagles angeht und du hättest Doug Peterson auch noch nicht entlassen. Das siehst du ganz konträr, die Meinung zu unserem Lennart, der Eagles-Fan ist, der schon irgendwie seit Beginn der letzten Saison den Rausschmiss von Peterson gefordert hat.
Ne, ich glaube, es ist komplexer als das. Ich glaube, dass Doug Peterson von der Organisation keine Chance mehr bekommen hat, dass da ganz viele Themen waren, die auch vielleicht von dem Super Bowl-Sieg damals überschattet worden sind. Ich glaube aber, dass Doug Peterson ein exzellenter Trainer ist, dem man vertrauen muss. Ich glaube, ihm wurde nicht mehr vertraut und dann ist es richtig, als Organisation sich von ihm zu trennen. Aber wenn ich jetzt sehe, was der Nachfolger ist und was sie sich von dem erhoffen, dann verstehe ich nicht, dass sie sich von Doug Peterson getrennt haben, weil für mich kein Upgrade und sie wollen jemand Junges haben. Das ist ja so ein bisschen der LA Rams Sean McVay-Effekt, den man ganz, ganz stark hat. Wir wollen jemand Junges, Innovatives, der was verändert, der unseren Spielern nochmal irgendwie einen Impuls gibt, der besser zu denen connected. Wir haben ein paar Fehlentscheidungen von Doug Peterson gehabt, aber ich glaube, dass da im Argen lag ein Konflikt, der völlig unnötig war. Und ich glaube, dass es am Ende das ein Reinfall wird, der relativ schnell auch wieder korrigiert werden muss.
Wir haben das auf Tape. Wir können das dann auch wieder Vorlage machen. Mal gucken.
Wir haben auch auf Tape, dass ich dreimal gesagt habe, dass Carson Wentz da Quarterback ist. Von daher, ich freue mich auf die Kommentare und das Feedback.
Ja, das geht einfach um Jalen Hurts. So, wir gehen weiter, wandern so ein bisschen an die Westküste. Und zwar kommen wir zu Brandon Staley, dem neuen Headcoach der Chargers. Ist auch erst 38, stammt genauso wie Urban Meyer aus Ohio, aus dem Geburtsbundesstaat des American Football, kann man ja fast schon sagen, hat früher als Quarterback gespielt. Bei ihm wurde im Alter von 24 schon Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert, hat auch Chemo und so bekommen, gilt aber als geheilt, hat auch, ich weiß, dass dich das immer besonders interessiert, drei Söhne. Also wir lernen, Headcoaches haben gern Kinder und auch nicht nur einen, sondern irgendwie sehr viele. Hat den kürzesten Weg, also innerhalb des neuen Stadions in Los Angeles. Er war nämlich zuvor Defensive Coordinator der Rams, zieht er jetzt ein Haus weiter und wird Head of alles der Chargers. Sein großes Plus ist natürlich, dass er im vergangenen Jahr dafür stand, dass die Rams eine herausragende Defense um Aaron Donald hatten.
Ich glaube, ist der Head Coach, der in das gemachteste Haus kommt, oder Nest kommt, wie man sagt, weil am Ende er einen unglaublichen Quarterback hat, der in den ersten Jahren als Rookie direkt unglaublich performt hat, eine Offense, die stark ist und er hat, muss nicht groß umziehen, kann seinem Haus wohnen bleiben, weiß den Weg zur Arbeit relativ gut und hat dann eben einen Track Record als das defensive Genie der Rams, der diese Defense noch verbessert hat, der natürlich unglaubliches Talent, also ein Aaron Donald, Jalen Ramsey in einem Team zu haben, macht es einfach, glaube ich, eine Defense aufzustellen. Trotzdem die klar beste Defense der letzten Jahr gehabt zu haben, die die Rams in die Playoffs gebracht hat, die ihnen da eine Chance gegeben hat, weiterzukommen. Wird als der Defensiv Sean McVay gefeiert und hat da, glaube ich, den optimalen Team gefunden, mit dem er jetzt erfolgreich sein könnte.
Gepunktet hat er beim Vorstellungsgespräch wohl mit einem detaillierten Plan für Justin Herbert. Das hat den Ownern offenbar oder den Entscheidungsträgern gut gefallen. Er ist auch tatsächlich erst seit 2017 in der Liga. war zuvor Linebacker-Coach bei den Bears und bei den Broncos, hat dementsprechend auch schon wirklich mit vielen großen Defensivkatzen zusammengearbeitet, über Vaughn Miller, Khalil Mack, zuletzt Aaron Donald, jetzt kommt Joey Bosa noch dazu. Das zeichnet ihn aus und auch hier ist der Blick auf seinen Koordinatoren-Staff total spannend, weil der OC, der neue, ist Joe Lombardi. Lombardi, genau.
Der Name wirkt,
ja. Genau, der Enkel vom legendären Vince Lombardi. War zuvor Quarterback-Coach bei den Saints, hat also sehr, sehr lange mit Drew Brees gearbeitet, hat auch mit den Saints damals schon den Super Bowl gewonnen, ist auch Super Bowl-Sieger. Und das finde ich wirklich, du hast es eben gesagt, die werden immer wichtiger. Sein DC ist Rinaldo Hill, auch wieder einer, der vorher für die DBs zuständig war, nämlich bei den Broncos.
Auch wieder ein sehr starkes defensive-orientiertes Franchise. Also,
fällt schon auf, ne, wenn man sich die neuen Koordinatoren anguckt. Viele kommen halt entweder vom Cornerback oder DB oder was auch immer, Coaching-Staff.
Definitiv. Also klarer Fakt, dass wir eine Passing-Liga haben und daraus kommen. Ich finde wirklich spannend, einen OC von den Saints zu holen, der mit Drew Brees gearbeitet hat, der aber auch Taysom Hill hatte, der da eine Aufgabe hatte, zu gucken, wie man solche versatile Players dann einsetzen kann. Also jemand, der, glaube ich, kreativ ist, der Ideen hat, der was mit reinbringt. Und Justin Herbert, der bewiesen hat, was für eine Klasse er hat, wie er funktioniert. Jetzt zu sehen, wie sich die sich entwickeln, glaube ich, ist extrem spannend. Weil wir gerade zum Ende kommen, wieder die Beantwortung, wie lange, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, der hat, ähnlich wie Sean McVay, die Chance, langfristig Trainer zu bleiben. Also mehr als drei Jahre, glaube ich, dem traue ich dem schon zu.
Aber was ist da für dich, so rein interessehalber gefragt, der Unterschied zwischen Nick Sirianni und so einem Brandon Staley? Die sind beide gleich alt. Und für beide ist es jetzt das erste Mal in solcher verantwortungsvoller Position. Was sagt da dein Bauchgefühl?
Also zu sagen, wie lange sie da bleiben, gibt es zwei Richtungen. Einmal hat er schon Verantwortung gehabt, hat er eine Unit weiterentwickelt, habe ich das Gefühl, der weiß, wie er nicht nur einzelne Spieler, sondern ein ganzes Team weiterentwickeln kann. Und die andere Sache eben, in welche Situation kommt er da eigentlich rein? Ich finde, die Eagles sind ein Pulverfass. Da kann man überhaupt nicht sagen, was passiert. Da hat man einen jungen Quarterback, von dem keiner weiß, ob der wirklich, wie gut er wirklich ist. Da hat man insgesamt sehr, sehr tief viele Veterans, die jetzt rausgegangen sind, in den nächsten Jahren wahrscheinlich rausgehen, wo man einfach gucken muss, wie entwickeln die sich eigentlich, wo sind die eigentlich? Und bei den Chargers hast du ein neues Team, das im letzten Jahr schon erfolgreich war, das in Playoffs war, das niemand Großes wirklich verloren hat, das sich intelligent weiterentwickeln konnte. Für mich als Chiefs-Fans ein bisschen Angst machen, dass die Chargers da rumlaufen. Ich glaube, sie sind noch eine Nummer kleiner als die Chiefs, aber werden auf jeden Fall eine gute Rolle in der Division spielen. Und da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, weil da sehr, sehr viele smarte Entscheidungen getroffen worden sind. So wenig Fans wie die Chargers in den USA haben, so viele Probleme, wie sie haben, das Stadion voll zu kriegen, sind da scheinbar von den GMs, von den Ownern Leute dabei, die sich Gedanken machen, wie können wir es aufbauen, clevere Entscheidungen getroffen haben. Mhm. Und ich glaube, damit ist es eine Entscheidung, die ich nachvollziehen kann, wo ich sagen kann, der mit seinem Profil, starke Offense haben wir, die wird funktionieren, haben einen Tight End verloren, aber haben da gut nachgerüstet, haben geguckt, dass wir die O-Line verbessern, damit es da steht. Wenn der sich wirklich stark auf die Defense konzentriert und die hinkriegt, haben wir ein exzellentes Team in LA und ich, also so stark wie die Rams sind, ich glaube, die Chargers werden den Konkurrenz machen.
Zwei neue Cheftrainer haben wir noch. Der erste, den ich nennen möchte, ist Arthur Smith, der neue Head Coach der Falcons. Ist auch erst 39, stammt ursprünglich aus Tennessee, hat 9 Geschwister und jetzt kommt's, das wusste ich tatsächlich nicht. Sein Vater ist der Gründer von FedEx. Also der ist in einem sehr gut situierten Haushalt aufgewachsen. Der
macht das nicht, um Geld zu verdienen.
Der macht das definitiv nicht, um Geld zu verdienen. Hat aber natürlich, selbstverständlich, 3 Kinder, logischerweise. Hat früher als Guard gespielt in der O-Line und kommt, verlässt eigentlich so das erste Mal seinen Heimatstaat, weil er hat wirklich sehr lange für die Titans zuletzt als OC gearbeitet. Und ihm wird vor allem natürlich das Run-Heavy-Laufspiel mit Derrick Henry vor allem als Pluspunkt gehalten. Das ist so seine Empfehlung. Wird ja auch schon länger gefordert, dass Arthur Smith jetzt auch mal als Headcoach arbeiten soll.
Nee, definitiv. Also ich glaube insgesamt, wenn man die Falcons anguckt, 4-12-Record, schwierige Defense letzten Jahr gehabt in der Offense. Matt Ryan nicht mehr auf dem Niveau, in dem er in dem Super Bowl-Jahr war, wo sie an den Patriots gescheitert sind, wo sie wirklich smart waren, wo sie innovativ waren und einen Quarterback gehabt haben, der wirklich abgeliefert hat. Und mein Gefühl ist, die wollen jetzt nochmal aus der Matt Ryan-Ära das rausdrücken am Ende, was maximal möglich ist. Haben Kyle Pitts den Tight End sich geholt an 4, damit wirklich die Offense nochmal massiv verstärkt, eine Waffe damit reingebracht, die Matt Ryan hilft. Ich finde, er ist gar nicht nur so bekannt dafür, dass er Derrick Henry zum Laufen gebracht hat, sondern auch, dass er Ryan Tannehill wiederbelebt hat. Wer Ryan Tannehill bei den Dolphins noch erlebt hat, der hat gedacht, okay, Kategorie Blake Bortles. Jetzt, ehrlicherweise, ist das wirklich einer der Top 8 Quarterbacks in der Liga. Für jeden Fantasy-Owner super, macht seine Spiele, macht sichere Würfe, hat fast keine Interceptions und hat dann natürlich ein Laufspiel, was ihn entlastet und das entspannt macht, hinter der O-Line zu stehen. Und ich glaube, da an Anfang zu sagen, wir schaffen es, den Run zu etablieren, das haben die Falcons wirklich lange nicht mehr hingekriegt. Mhm. Und dazu dann eben zu gucken, dass wir Matt Ryan wieder mehr Freiheit, mehr Zeit, mehr Möglichkeiten geben. Dafür ist Arthur Smith dann bekannt und das klingt erstmal sehr logisch. Am Ende wird es spannend sein, ob Matt Ryan das noch hergibt, was der von ihm erwartet.
Weil du The Boat erwähnt hast, einen lieben Gruß an dieser Stelle an alle Packers-Fans, weil vergangene Nacht kam ja raus, dass Blake Bortles jetzt zum Quarterback-Ensemble der Packers gehört. Spannend. Bin ich mal gespannt, was sich da so mit Aaron Rodgers und so entwickelt. Ansonsten ist das Quarterback-Duo Stand jetzt dann Jordan Love und Blake Bortles. Viel, viel Vergnügen, liebe Packers-Fans. Lass uns auch hier mal bei Arthur Smith und den Falcons auf den Coaching-Staff gucken. Auch ganz spannend, finde ich. Dave Ragone ist neuer OC, hat früher Quarterback gespielt, wurde von den Texans gedraftet, hat unter anderem für Berlin Thunder in der NFL Europe gespielt. Ich kenne den tatsächlich noch. Witzig, dass der jetzt OC in der NFL ist. War Quarterback-Coach der Bears. Ja, ich lasse das mal so unerwähnt erstmal stehen oder unkommentiert stehen, bis ich dir gleich wieder das Wort zuwerfe, Daniel. Und auf der anderen Seite hast du dann aber Dean Pease, der schon 71 ist.
Der Name übrigens, muss man festhalten. Dean Pease,
absolut. Wirklich gut. Der schon 71 ist, also ein echter NFL-Veteran, schon mit den Patriots und den Ravens den Super Bowl gewonnen und war schon DC bei den Patriots, den Ravens und den Titans. Auch eine interessante Kombo irgendwie, ne, die drei.
Ja, so ein Bill Belichick-Coaching-Tree-Veteranen zu haben, ist, glaube ich, nie schlecht. Ist immer die spannende Frage, wie funktioniert da? Bei den Titans mit Mike Vrabel natürlich irgendwie die ganze Patriots-Erfahrung und Vergangenheit mitgehabt. Da ist es spannend zu sehen, dass er den mitnimmt von den Titans und was sich etablieren kann. Also da wirklich ein Veteran, der ihm hilft, also genug Erfahrung mitzubringen. Wie gesagt, Dave Ragone, genau, als Spieler.
Auch ein super Name übrigens,
finde ich. Kommt, ja, klingt so ein bisschen.
Klingt so wie die Ramones.
Ja, oder er müsste eigentlich in Chicago weiterbleiben und da so ein bisschen diese ganze Mafia-Thematik haben. Ja. Da passt der Name super rein. Ja. Aber für mich irgendwie völlig unverständlich zu sagen, okay, den Bears Quarterback-Coach ist jetzt kein
und Passing-Game-Koordinator.
Genau, also das ist wirklich überhaupt kein Thema. Ja. Natürlich kennen die sich viel besser und er weiß vielleicht, was er mit dem vorhat. Auch wieder das Gleiche, was wir vorhin gesagt haben mit Arthur Smith, jemanden, der so stark im Offensive-Game ist, jemanden zu haben, der ihn supportet, der vielleicht irgendwas ergänzt, der aber wo er aber sozusagen fachlich drin ist, kann Sinn machen, kann helfen, der nächste Schritt zu sein. Ist jetzt aber nicht das Bewerbungsschreiben, was wir von außen erwarten würden auf so einer Position. Ich, wieder so ein Junge, ich bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt, wo es hingeht. Was vielleicht mal ganz interessant ist, das ist das Kyle Shanahan-System, was er auch spielen wird, White Zone, wo man mal gucken wird, dass Matt Ryan damit seine beste Zeit hatte, in den letzten Jahren nicht so wirklich sich weiterentwickelt hat oder weiter gezeigt hat. Also da kommt schon ein bisschen wieder was zurück nach Hause, wo Matt Ryan sich wohlfühlt. Wirklich interessant. Erstmal ein smarter Move, die Entscheidung weiter auf Matt Ryan zu setzen, ist, glaube ich, die, über die man diskutieren kann. Aber mit der getroffen ist, glaube ich, das eine
ordentliche Immerhin findet er schon mal einen funktionierenden Quarterback-Veteran vor.
Genau.
Also es ist ja bei Nick Sirianni und den Eagles jetzt nicht unbedingt der Fall. Auch hier die obligatorische Frage, Daniel. Wie lange wird Arthur Smith Headcoach der Falcons sein, deiner Meinung nach?
Solange wie Matt Ryan noch Leistung bringt. Also ich hätte jetzt getippt, also
2 Jahre.
2 Jahre würde ich ihm noch geben. Ja. Danach die Frage, ist er der Richtige für ein Rebuild mit einem neuen Quarterback? Finde ich schwer einzuschätzen. Vielleicht ist dann auch die Zeit von Dave Ragone gekommen, der genau das irgendwie besser kann oder sich da sicher fühlt. Wir werden es sehen. Ich hätte jetzt auch gesagt, 2 Jahre finde ich realistisch.
Also in der Vorbereitung auf diesem Boulevard, muss ich sagen, sind die Falcons in meinem Herz größer geworden, weil Arthur Smith der Sohn des FedEx-Gründers ist und weil die beiden Koordinatoren super Namen haben. Dave Ragone und Dean Pease, super. Großartig. So, einen haben wir noch. Wir kommen so ein bisschen zum Sorgenkind der NFL und sind bei den Texans. Auch da gibt es einen neuen Headcoach, David Culley. Der ist jetzt nicht unbedingt jung. Der ist nämlich schon 65 und damit der älteste Headcoach in seinem ersten NFL-Jahr. Du hast es mir kurz vor der Sendung gesagt, bisher hat Bruce Arians diesen Rekord gehalten, den hat David Culley.
Der war 60, also jetzt mal 5 Jahre nach oben, soweit ich weiß.
David Culley jetzt gebrochen. Wird der erste afroamerikanische Cheftrainer der Texans, wenn man mal Romeo Crennel, den letztjährigen Interims-Headcoach, ausklammert, hat natürlich auch Kinder, aber nur 2. Und arbeitet tatsächlich schon seit 1994 in der NFL. Und hat sehr lange unter Andy Reid gearbeitet, insgesamt 18 Jahre bei den Eagles und auch bei den Chiefs. Also er hat sehr viel von Andy Reid gelernt. Ist sicherlich jetzt auch kein schlechter Mentor, logischerweise.
Genau, auch da eher sozusagen die Offensive-Seite mitgenommen. Sehr, sehr starkes Passing-Game. Sehr, sehr hohe Punkte. Vielleicht nicht immer auf die Defense konzentriert. Ich glaube, das ist das, was da, wo er für steht in irgendeiner Form. Ist natürlich, also das Alter hat auch eine Aussagekraft. Also am Ende, wen wollen die Texans da haben? Es gab diese Kontroverse darum, wer entscheidet das eigentlich? Darf Deshaun Watson mitentscheiden, wer der Head Coach wird? Er durfte es nicht. Sie haben sich für jemanden ausgesucht, der sehr alt ist, der bisher nicht das Vertrauen bekommen hat.
Vielleicht war
das
schon vorausschauend damals, weil sie gewusst haben, dass da vielleicht, ne, da ist was im Argen mit und so Prozess. Nee, lass mal lieber.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ein Zeugnis der Strategie, die sie haben. Und das ist wirklich völlig von vorne anfangen. Sie haben entschieden, okay, so wird es nichts. Wir werden jetzt nicht irgendwie uns noch vorstellen können und ein Playoff-Kandidat werden, sondern wir müssen einmal sagen, ganz neu rein. Haben sich meines Erachtens nach einen Strohmann hingesetzt, der gute Arbeit macht, der jetzt aber nicht die sensationelle Entwicklung haben wird, der 2, maximal 3 Jahre da arbeiten wird, negative Records einholen wird und sie bauen mit Draft-Picks dann das Team neu auf. Das ist so mein Gefühl, die Funktion, die er hat. Ich finde es schade, weil ich glaube, das ist wirklich ein starker Typ. Hat sehr, sehr viel Wide-Receiver-Erfahrung gemacht. Hat er gesammelt, kann da irgendwie weiterholen. Aber auch da ist das macht in dem Team ja aktuell nicht wirklich viel Sinn. Also das ist ein völliges Chaos. Und ich finde genauso spannend eigentlich die Wahl der Koordinatoren. Mit Tim Kelly, den Offensive Coordinator, der vorher schon da war, der auch ordentliche Leistung gebracht hat, der da sehr positiv auch von Deshaun Watson genommen worden ist. Ich glaube, da war der Wunsch, dass sich dann Watson damit irgendwie ein bisschen zufriedener sein wird.
Head Coach darfst du nicht, OC kannst du mitreden.
Bleiben wir den, den du magst. Also, okay. Wirkt so ein bisschen wie Aaron Rodgers bei den Packers, ehrlicherweise, der so ein bisschen immer befriedigt wird mit kleinen Entscheidungen. Und trotzdem haben sie seit 10 Jahren eigentlich außer den Quarterback, seinen Nachfolger, niemanden für die Offense gepickt in der ersten Runde. Also genauso fühlt sich so den Texans an. So ein netter Kompromiss. Der DC, Lovie Smith, super viel Erfahrung bei den Bears, bei den Bucks. Also auch
schon
da,
Head Coach gewesen.
Genau, also da kann man jemanden...
Wirkt so ein bisschen so wie mit Anthony Lynn bei den Lions. Ne? Na gut, wenn es der Culley nicht wird, dann haben wir ja noch Lovie Smith.
Genau, direkt die zweite Patrone mit den Revolver gesetzt. Also langfristiger Aufbau und mal gucken. Also ich glaube, die Parallelen von den Texans zu den Browns, die auch jahrelang gebraucht haben und sehr, sehr viele bittere Saisons haben, die fühlt sich so ein bisschen da verstärkt. Es kann ein langer Weg werden.
Ich finde, was man bei den Texans aber immer nicht vergessen darf, also für mich sind sie Stand jetzt auch irgendwie so der Kandidat schlechthin für den First Overall Pick 2022, aber die haben ja einen neuen GM, Nick Caserio, den hatte ich gerade nicht drauf, den musste ich einmal googeln, der ja von den Patriots kommt, von dem sie alle aber sehr viel halten, also Bill Belichick in vorderster Front natürlich. Ich habe zusammen mit Max auch mal einen Boulevard gemacht, die Hidden Champions der NFL, falls ihr die Folge verpasst habt, könnt ihr mal nachscrollen, da beleuchten wir Nick Caserio ein bisschen, von dem halten sie eigentlich eine ganze Menge.
Von dem halten alle um den Patriots und alle, die mit dem Patriots Coaching Tree irgendwie verbunden sind, alle sehr, sehr viel. Der wollte die 2, 3 Jahre vorher schon raus. Die Patriots haben ihn nicht so richtig gelassen und haben ihm gesagt, hey, du hast einen Vertrag, ungewöhnlich für die NFL, aber du bleibst hier. Ja. Das stimmt total. Witzig auch, dass die Patriots nach der Saison dem Caserio gegangen ist, jetzt so anders in der Offseason agieren, als sie vorher gemacht haben. Also der war eben der sehr vorsichtig vorgegangen ist, der geguckt hat, dass man das Draft-Potenzial extrem sinnvoll einsetzt. Also eher tradet, um mehr Draft-Picks zu haben, um eine große Variation zu haben, nicht überbezahlen in der Offseason und so weiter. Hat aber in der Zeit bei den Patriots nie wirklich ein Rebuild gemacht, sondern hat immer dafür gesorgt, dass er auf sehr hohem Niveau Ersatz da war, dass sie sich nie overpayen. Und ich glaube, dass die Strategie, wenn sie jetzt bei den Texans so anfangen, natürlich eher langfristig angelegt
ist. Naja, aber brauchen, jetzt tauchen wir eigentlich viel zu tief in die Texans ein, aber brauchen sie nicht genauso jemanden? Also ich meine, was hat die Patriots über Jahre ausgezeichnet? Sie haben es gab ja immer diese Memes, Bill Belichick sitzt im Supermarkt an der Kasse und zaubert wieder irgendeinen Receiver raus.
Ja.
Und sowas brauchen die Texans ja jetzt, weil kein First-Round-Pick dieses Jahr, kein First-Round-Pick nächstes Jahr. Also die brauchen ja irgendwie Magie.
Die brauchen Magie. Ich glaube, dass Nick Casario nicht der ist, die Magie hat, sondern der sehr bodenständig verwalten kann und sehr gut gucken, was da ist. Und das genau auch wieder auf den Head-Coaching-Job, um das zurückzukommen, zu machen. Sie haben da jemanden geholt, der ist ordentlich, der macht was, der hat Erfahrung, der wird keine dummen Fehler machen, der wird auch nicht sensationell innovativ sein. Und genau das haben sie jetzt erstmal, um mal zu gucken, 1-2 Jahre, um das Team wieder irgendwie ein bisschen gerade zu kriegen, um diese Draft-Picks dann, die sie jetzt anderen Teams gerade schenken, wenn sie nur 16 spielen, das wäre ja das Grauenhafte daran eigentlich, dass man da eben wirklich dran arbeitet, wieder auf eine gute Spur zu kommen. Und ehrlicherweise glaube ich, dass David Culley, wenn die Texans wieder erfolgreich sein wird, nicht mehr Headcoach ist.
Wie lange bleibt er da?
2 Jahre. Ich glaube, zwei Jahre.
Du sagst jetzt
ein. Nee, 2 Rebuild-Jahre, wo sie wissen, okay, der wird jetzt 1,16, dann darf er zusammen mit Nick Casario ein bisschen draften und überlegen, darf ein bisschen die Spieler nochmal ein bisschen mit reinholen. Und im Idealfall würden sie nach dem zweiten oder dritten Jahr dann einen neuen Quarterback holen, mit dem sie irgendwie erfolgreich werden. Also das ist so das Gefühl, was ich habe, der darf 2 Jahre, aber mit dem Wissen, wenn er kumuliert 5 Siege holt, wäre das gut.
Also halten wir fest, von den 7 neuen Cheftrainern, der größte Fanboy bist du von Robert Saleh.
Ich glaube, das ist am Ende die Entscheidung, die am meisten Sinn macht mit Abstand. Ja, definitiv.
Alles klar. Super. Haben wir es. Wenn ihr noch irgendwelche interessanten Fakten, Dönches rund um die neuen Cheftrainer habt, wie immer gerne in die Kommentare. Wenn ihr euch zutraut, die neuen 7 Cheftrainer zu ranken, Stand jetzt, ist nicht ganz einfach, macht das gern. Wir schauen auch immer auf die Kommentare. Daniel, vielen Dank.
Hat Spaß gemacht.
Das Bier war auch schon lecker, so früh am Tag.
Sehr schön.
Also, Happy Vatertag nochmal, Feiertag, Himmelfahrt, was auch immer, bleibt gesund. Ciao.
Tschüss.
Rest warrant, Aaron Hernandez.
Here comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
OBJ! OBJ! The greatest comeback in Super Bowl history!